NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Heckmann. Unsere Themen: Die Spitzen der Großen Koalition legen ihren Streit um die Grundrente bei. Die Familienministerin will besseren Medienschutz für Kinder. Die EKD-Synode berät über Friedensarbeit. Japan feiert seinen neuen Kaiser. Hongkong steht vor einem Generalstreik. Und wir blicken auf mehrere Wahlen, auf die in Spanien und Rumänien und auf die Stichwahl zum Oberbürgermeisteramt in Hannover. Wahlen geben soll es nun auch in Bolivien, wo Präsident Morales sich heute dem öffentlichen Druck beugt. Abschließend dann wie immer ein Blick auf den Sport. Doch zunächst nach Berlin. Einigung bei der Grundrente. Seit dem Vormittag hatten die Spitzen der Großen Koalition in Berlin erneut zusammengesessen, um einen Kompromiss zu finden und damit eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag umzusetzen. Gestritten worden war ja bis zuletzt über eine mögliche Bedürftigkeitsprüfung. Anja Günther in Berlin, soll es die nun geben oder nicht? Sprich, worauf haben sich die Koalitionsspitzen geeinigt?
Das Wort Bedürftigkeitsprüfung, das taucht jetzt nirgendwo mehr auf, nicht in dem dreiseitigen Konzept, das die Parteispitzen verabschiedet haben und auch nicht in den Statements der Parteichefs, die es vor einer guten Stunde gab. Es wird schon natürlich der Bedarf geprüft, also wer hätte eigentlich Anspruch, im Alter eine Grundrente zu beziehen, aber dieser Bedarf wird geprüft über eine Prüfung des Einkommens. Das ist also der neue Beschluss, der Kompromiss, der sich ja auch so ein bisschen heute abgezeichnet hatte. Das Einkommen wird geprüft von möglichen Berechtigten und nicht das gesamte Vermögen. Darauf ist es jetzt am Ende hinausgelaufen.
Es war ja viel diskutiert worden, was der lange Streit um die Bedingungen für eine Grundrente über die Große Koalition sagt. Ist das, was da nun auf dem Tisch liegt, ein guter oder eher ein fauler Kompromiss, wenn man zugrunde legt, was Union bzw. SPD gewollt hatten?
Es ist das, was am Ende bei diesem ganzen Streit wahrscheinlich maximal noch rauszuholen war, wenn man diesen Grundrentenstreit irgendwann wirklich mal beenden wollte, dann musste man ja irgendwie aufeinander zugehen. Beide Seiten haben sich in ihren Positionen teilweise durchgesetzt. Es ist ein wirklich klassischer Kompromiss. Die SPD konnte eben erreichen, dass das von ihr so ungeliebte Wort der Bedürftigkeitsprüfung vom Tisch ist und jetzt eben jemand, der meint, er wäre grundrentenberechtigt, nicht zum Amt gehen muss, um sich da sozusagen alles vorzulegen, alle finanziellen Einkünfte und das Vermögen, sondern das wird automatisch geschehen, diese Einkommensprüfung durch die Rentenversicherung und die Finanzämter. Und da hat sich wiederum die Union durchgesetzt, die erreicht hat, dass es eben wirklich eine Bedarfsprüfung gibt des Einkommens, dass man das also wirklich feststellen kann und damit der Kreis der potenziellen Bezieher sich auch im Rahmen hält und damit auch die Kosten. Also ein klassischer Kompromiss, mit dem alle Seiten, sagen sie zumindest, erstmal leben können, eine vertretbare Lösung, davon war heute Abend die Rede.
Kann diesen Kompromiss eigentlich die Basis der jeweiligen Parteien noch kippen?
Genau das ist jetzt das Schwierige an dieser ganzen Sache, denn es wird sicherlich einige sowohl in den Reihen der SPD geben als auch in den Reihen der Union, die auf den Parteitagen, die ja noch anstehen Ende November beziehungsweise Anfang Dezember bei der SPD, sagen, da seid ihr zu viel, habt ihr zu viel nachgegeben, da ist ja unsere eigene Haltung gar nicht mehr erkennbar. Das ist so typisches großes Koalitionsgemengelage, dass wir nur in Kompromissen uns verständigen, aber eben nicht mehr wirklich eine klare Haltung beispielsweise von SPD oder CDU am Ende erkennbar ist. Das wird noch eine große Hürde werden, dass die Parteibasis da zustimmt und diesen Kompromiss in all seinen Einzelheiten mitträgt.
Es ging ja dann heute doch relativ schnell. Lag es auch daran, dass am Abend noch andere Termine anstanden?
Ja, ganz bestimmt. Nicht nur Markus Söder, der CSU-Chef, musste zurück nach München, sondern vor allen Dingen die Bundeskanzlerin, die hat einen Abendtermin, der in Kürze beginnt, nämlich im Schloss Bellevue. Da hat Bundespräsident Steinmeier anlässlich der Feierlichkeiten rund um den 30. Jahrestag des Mauerfalls zum Abendessen geladen. Und da wird auch Frankreich-Staatschef Emmanuel Macron erwartet. Mit dem will Angela Merkel auch nochmal über die NATO sprechen und die Zukunft der NATO. Also das ist ein wichtiger Termin für die Bundeskanzlerin und deswegen war es auch klar, wenn es heute klappen soll, dann musste es vor 18 Uhr zu Ende sein.
Aus Berlin Informationen und Einschätzungen live von unserer Korrespondentin Anja Günther. Kinder und Jugendliche sollen in Zukunft besser vor Mobbing und der Verbreitung strafbarer Inhalte in Internetforen und Klassenchats geschützt werden. Bundesfamilienministerin Giffey will dazu bis Ende des Jahres den Entwurf für ein neues Jugendmedienschutzgesetz auf den Weg bringen. Das sagte die SPD-Politikerin der Welt am Sonntag. Aus Berlin Julia Barth.
Das Grundproblem hat die Politik schon länger erkannt. Der Konsum von digitalen Medien ist auch bei Kindern und Jugendlichen rasant angestiegen. Der Jugendmedienschutz mit dieser Entwicklung aber nicht annähernd mitgewachsen. Das neue Gesetz soll dem Abhilfe schaffen. Nach dem Willen der Familienministerin sollen alle großen aktiven Internetdienste, die von Kindern und Jugendlichen wesentlich genutzt werden, ihre Angebote künftig so gestalten, dass Minderjährige viel stärker als bisher geschützt sind. Etwa durch sichere Voreinstellungen oder gut funktionierende Melde- und Beschwerdesysteme. Franziska Giffey fordert außerdem ein zuverlässiges Monitoring von Online-Risiken und dass an Schulen und in Familien mehr Medienkompetenz vermittelt wird. Die Welt am Sonntag zitiert die SPD-Politikerin mit den Worten: Hate Speech, Cybermobbing, Sexting oder sogar Kinderpornografie im Klassenchat, das ist ein Albtraum für Kinder und Jugendliche, Eltern, aber auch für Lehrerinnen und Lehrer. Gerade Messenger-Dienste seien durch den Jugendmedienschutz bisher schwer zu fassen.
Die Spanier waren heute zum vierten Mal innerhalb von 4 Jahren aufgefordert, eine neue Regierung zu wählen. Der seit Juni letzten Jahres amtierende sozialistische Ministerpräsident Sanchez hatte die Neuwahl ausgerufen, weil die Wahl im April keine Bewegung gebracht hatte in die erstarrten Fronten zwischen den Parteien. Aus Madrid, Oliver Neuroth.
Tatsächlich hat Spanien keine Erfahrung mit Regierungskoalitionen auf nationaler Ebene. Mehr als 40 Jahre lang hat entweder die sozialistische oder die konservative Partei alleine regiert. Doch die Zeit der absoluten Mehrheiten ist vorbei. Inzwischen verteilen sich die Stimmen der Spanier auf 5 politische Kräfte im Parlament. Politologe Lluís Oriols von der Madrider Universität Carlos III. Das Kuriose an diesem Wahlkampf war, dass noch weniger über mögliche Regierungspakte gesprochen wurde als vor der Wahl im April. Das ist seltsam, denn diese Frage ist die alles Entscheidende. Die Kompromisslosigkeit der Parteien hat schließlich zur Neuwahl geführt. Nun wissen wir also nicht, was die Parteien genau wollen. Nur, dass die Sozialisten gerne wieder alleine regieren möchten. Umfragen sehen die Partei von Ministerpräsident Sanchez als den klaren Gewinner dieser Wahl. Sie dürfte auf knapp 30% kommen. Sanchez möchte wieder eine Minderheitsregierung anführen. Nach seinem Willen enthalten sich die anderen Parteien bei der entscheidenden Abstimmung im Parlament und verhelfen ihm damit wieder ins Amt. Ich werde allen demokratischen Parteien, damit schließe ich die Ultrarechte aus, ein Abkommen vorlegen, um den politischen Stillstand zu lösen und unser Land regierbar zu machen. Wir setzen alles daran, dass diese Wahl vom 10. November nicht wiederholt werden muss. Die ultrarechte Partei, von der Sanchez spricht, heißt Vox. Es ist eine rechtspopulistische Kraft, die mit einer ähnlichen Rhetorik auftritt wie die AfD in Deutschland. Die Katalonien-Krise hat Vox groß gemacht. Die Partei betont die Einheit Spaniens und will separatistische Strömungen verbieten. Vox hatte bei der Wahl im April den Sprung ins spanische Parlament geschafft, mit etwa 10%. Umfragen sagen voraus, dass die Partei bei dieser Wahl noch stärker werden dürfte. Das beunruhigt die konservative Volkspartei, aktuell zweitstärkste Kraft im Parlament. Sie hat sehr viele Wähler an die Ultrarechten verloren. Volksparteichef Pablo Casado wirbt deshalb im rechten Lager um Stimmen. Nach seinen Worten ist er die einzige Alternative zu Ministerpräsident Sanchez. Das ist ein Fußballspiel. Wir sind im Finale. Es gibt nur 2 Teams. Entweder die Sozialisten gewinnen oder wir, die Konservativen. Alle anderen Parteien können spontan auf den Platz laufen, aber Tore können sie keine schießen. Eine Regierung aus rechten Parteien kommt in den Umfragen auf keine Mehrheit. Und eine große Koalition zwischen Konservativen und Sozialisten schließen beide Parteichefs aus. Auch nach dieser Wahl dürfte Spanien abenteuerliche Versuche einer Regierungsbildung bevorstehen.
Auch Bolivien soll Neuwahlen bekommen. Nach Massenprotesten gegen das offizielle Ergebnis der Präsidentenwahl kündigte Staatschef Morales heute eine erneute Abstimmung an. Er reagierte damit auf einen vorläufigen Bericht der Organisation amerikanischer Staaten, berichtet unser Korrespondent Ivo Maruschik.
Bei der Auszählung der Stimmen wurden Akten verändert und Unterschriften gefälscht. Und die Ergebnisse, die die Wahlbehörde veröffentlicht hat, sind statistisch nicht schlüssig und insofern nicht glaubwürdig. Die Organisation amerikanischer Staaten hat vorerst nur einen Zwischenbericht zum Wahlprozess in Bolivien veröffentlicht, aber das Urteil ist eindeutig. Aus Sicht der Organisation gab es so schwere Unregelmäßigkeiten, dass die ganze Wahl wiederholt werden muss. Präsident Evo Morales hatte versprochen, den Bericht der OAS anzuerkennen, und er reagierte sofort. Ich habe beschlossen, Neuwahlen auszurufen, damit das bolivianische Volk demokratisch seine Vertreter neu wählen kann und damit neue politische Akteure antreten können. Nach der Wahl vor 3 Wochen hatte Morales sich zunächst zum Sieger erklärt. Die Zahlen der Wahlbehörde gaben ihm ganz knapp den nötigen Vorsprung. Doch die Opposition reagierte mit Betrugsvorwürfen und seitdem ist das ganze Land in Aufruhr. Es kam zu schweren Ausschreitungen mit mindestens 3 Toten und zuletzt entglitt Morales immer mehr die Kontrolle. Die Polizei erklärte in mehreren Städten eine Meuterei gegen die Zentralregierung in La Paz und schlug sich auf die Seite der Opposition. Zuletzt besetzten Demonstranten das staatliche Fernsehen und einen staatlichen Radiosender. Deswegen richtete Morales einen Aufruf an seine Gegner. Ich möchte darum bitten, beizutragen, dass die Anspannung nachlässt. Wir alle haben die Verpflichtung, Bolivien zu befrieden. Boliviens Präsident erwähnte den Bericht der OAS mit keinem Wort. Er versprach aber, dass die Wahlbehörde neu besetzt wird, so wie die Organisation es ausdrücklich gefordert hatte. Auch die Europäische Union hatte den Ablauf der Wahlauszählung kritisiert, allerdings mit zurückhaltenderen Worten als die OAS. Oppositionsführer Carlos Mesa verbucht die Ankündigung, Neuwahlen auszurufen, als ersten Sieg der Morales-Gegner.
El triunfo de la movilización del pueblo boliviano.
Das ist ein Triumph der Mobilisierung des bolivianischen Volkes, das mit seiner Beharrlichkeit und Entschlossenheit und demokratischer Gesinnung geschafft hat, dass jetzt eindeutig feststeht, was wir schon seit dem Wahlabend wussten, nämlich, dass hier ein riesiger Betrug begangen wurde. Der Bericht der Organisation amerikanischer Staaten war in dieser Hinsicht noch klarer und umfassender, als wir vermutet hatten. Und trotzdem ist die Opposition mit der Ankündigung von Morales nicht zufrieden. Aus Sicht von Carlos Mesa darf Evo Morales bei der Neuwahl auf keinen Fall noch einmal antreten und er fordert den Präsidenten sogar auf, sofort sein Amt niederzulegen. Die Hauptverantwortlichen für diesen Betrug und für die folgenden Unruhen, die zu Toten und Hunderten Verletzten geführt haben, nämlich Evo Morales und Alvaro Garcia, sind nicht in der Lage, dem neuen Wahlakt vorzustehen. Und es wäre auch völlig unakzeptabel, dass sich ihr Mandat, die Amtsgewalt auszuüben, dadurch verlängert. Deswegen ruft der Oppositionsführer dazu auf, weiterhin gegen Morales zu demonstrieren. Dessen Kandidatur war von Anfang an umstritten. Laut Verfassung kann der Präsident nur ein einziges Mal wiedergewählt werden. Für Evo Morales wäre es aber schon die 4. Amtszeit in Folge.
In Rumänien fanden heute Präsidentschaftswahlen statt. Als klarer Favorit galt Amtsinhaber Klaus Iohannis. Er wird von der bürgerlichen Partei PNL unterstützt, die erst seit einer Woche regiert, nachdem die sozialdemokratische Vorgängerregierung per Misstrauensvotum im Parlament gestürzt worden war. Clemens Fehrengötte.
Der Favorit zeigte sich bei der Stimmabgabe zuversichtlich. Der heutige Wahltag entscheide die Zukunft Rumäniens, betonte Staatspräsident Klaus Iohannis. Heute ist ein extrem wichtiger Tag für Rumänien, aber ich gebe es offen zu, auch für mich persönlich. Ich habe für ein normales Rumänien gestimmt. Ich wünsche mir eine sehr gute Zukunft für Rumänien und ich hoffe, heute bestätigt zu bekommen, dass sehr viele Rumänen sich das Gleiche wünschen. Iohannis, der sich vor 5 Jahren gegen den damaligen Präsidentschaftskandidaten der sozialdemokratischen PSD, Viktor Ponta, im 2. Wahlgang hatte durchsetzen können, dürfte, so die letzten Umfrageergebnisse vor dem Urnengang, mit einem Stimmenanteil von 40% plus rechnen. Falls er im 1. Wahlgang die erforderliche absolute Mehrheit von 50% nicht erzielen sollte, wird es in 2 Wochen zur Stichwahl kommen. Aussichten auf den Platz 2 hinter Klaus Johannes kann sich Dan Barna machen, der Kandidat der jungen europafreundlichen Partei Union rettet Rumänien. Der 44-jährige Barna tritt für einen konsequenten Kampf gegen Korruption ein, sowie für ein Ende der langjährigen innenpolitischen Dominanz der PSD. Nach seiner Stimmabgabe sagte Dan Barna: Ich habe für die Veränderung gestimmt, für ein Rumänien, das sich für Veränderung jetzt sofort und nicht erst in 5 oder 10 Jahren entscheidet. Wir stehen am Ende einer Entwicklung, die allen klargemacht hat, dass die Nachwendegeneration sich nun in die Politik einbringt. Die Wahlbehörden meldeten bis zum frühen Nachmittag eine vergleichsweise hohe Wahlbeteiligung, die zu diesem Zeitpunkt höher läge als bei den Europawahlen Ende Mai. Damals erlitten die ehemaligen Regierungsparteien PSD und ALDE herbe Verluste, was einige Monate später zum Zusammenbruch der Koalition geführt hatte. Die ehemalige Regierung unter Führung von Ex-Ministerpräsidentin Viorica Dăncilă hatte massiv die Bekämpfung der unverändert grassierenden Korruption eingeschränkt. Das, so sagt die 35-jährige Alina in Bukarest nach Verlassen des Wahllokals, sei einer der Gründe, warum sie für einen Neuanfang votiert habe. Die Wahl ist für die Zukunft unserer Kinder wichtig und darum habe ich für Barna gestimmt. Ich will, dass die Kandidatin der Sozialdemokraten keinesfalls in die Stichwahl einzieht. Denn die Sozialdemokratische Partei muss endlich verstehen, dass all das Böse, das sie in den letzten Jahren getan hat, mit Folgen verbunden ist. Und die verdiente Strafe dafür wäre es, dass ihre Kandidatin nicht einmal es in die zweite Runde schafft. Erhebliches Gewicht haben die Stimmen der Auslandsrumänen. Bis 14 Uhr haben über 500.000 im Ausland lebende Rumänen ihre Stimme abgegeben. Erstmals konnten sie dies per Briefwahl tun. Ersten Exit-Polls zufolge liegt bei den Auslandsrumänen Dan Barna, der Kandidat der jungen Partei Rettet Rumänien, vor Staatspräsident Klaus Johannes. Nach Schließung der Wahllokale gegen 20 Uhr deutscher Zeit werden im Verlauf des späteren Abends die ersten aussagekräftigen Hochrechnungen erwartet.
Und damit nach Hannover. Dort konnten die Wähler heute entscheiden, wer neuer Oberbürgermeister der niedersächsischen Landeshauptstadt wird. Der Grünen-Politiker Bilit Onay oder der parteilose Eckart Scholz für die CDU. Im ersten Wahlgang lagen die beiden nur 49 Stimmen auseinander, prozentual exakt gleich auf. Helmut Eickhoff ist unser Reporter in Hannover. Gibt es schon belastbare Zahlen, wer die Nase vorn hat?
Also es wird immer klarer. Es war teilweise sehr, sehr knapp. Als anfangs noch wenige Wahllokale ausgezählt waren, gab es sogar einen Zwischenstand, da war es genau 50-50. Im Moment haben wir 414 ausgezählte Wahllokale von knapp 470. Und da liegt der grüne Bilit Onay mit 53,1% vorne. Dann doch fast schon wieder deutlich, der CDU-Mann Eckart Scholz liegt bei 46,9%. Das ist natürlich noch alles nicht in Sack und Tüten hier, aber schon doch recht deutlich und die Stimmung bei den Grünen hier, die klart sich immer mehr auf, weil da müsste natürlich noch ein kleines Wunder passieren, dass das überhaupt sich nochmal dreht für den CDU-Mann Scholz.
Was gab denn für diesen Trend den Ausschlag?
Na, erstmal war es ein sehr sachlicher Wahlkampf, ohne große Konflikte hier in Hannover. Da gab es keine Angriffe aufeinander. Die Kandidaten haben sich sehr gut verstanden. Und Onay gilt als sehr sachlicher, sehr seriöser Typ. Das ist ihm da sicherlich zugute gekommen. Dann natürlich der Bundestrend der Grünen. Die sind ja gerade im Aufwind. Er hat da auch nochmal Unterstützung bekommen. Frau Baerbock, Herr Habeck haben ihn hier im Wahlkampf unterstützt. Und natürlich auch die grünen Themen, die sind angekommen. Und da war hier vor allem das große Thema die Verkehrswende, also mehr Radfahren, weniger Autofahren in der Innenstadt, auch natürlich die Klimapolitik, großes Thema. Da haben auch eigentlich alle Parteien, alle Großen, auch die SPD und die CDU drauf gesetzt. Aber es ist ja auch klar, dass das am ehesten dann mit den Grünen nach Hause geht. Ja, und dann natürlich noch die SPD, die mit ihrem Kandidaten eine Wahlschlappe im ersten Wahlgang erlitten hatte. Die hat dann doch eine Wahlempfehlung für die Grünen gegeben. Das mag am Ende vielleicht auch den Ausschlag gegeben haben.
Bei einem Sieg von Onay wäre Hannover nach Freiburg, Darmstadt und Stuttgart die 4. Großstadt in Deutschland, in der ein Grüner zum Oberbürgermeister aufrückt. Die SPD stellt erstmals seit mehr als 70 Jahren nicht mehr den Oberbürgermeister, aber sie hat im Rat verglichen mit den anderen Fraktionen ja noch die meisten Sitze. Wie grün, bildlich gesprochen, kann Hannover mit einem grünen Oberbürgermeister werden?
Also es wird sicherlich noch ein wenig grüner werden. Davon ist auszugehen, ich habe es ja schon anfangs gesagt, dass auch die anderen Parteien die grünen Themen sich auf die Agenda geschrieben haben. Da ist zum einen das sogenannte 365-Euro-Ticket, was Herr Onay auch in seinem Wahlkampf immer wieder angesprochen hat. Also für 1 Euro am Tag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, der Ausbau des Radverkehrs. Am Ende ist es eben eine rot-grün-gelbe Mehrheit mit mehr SPD-Stimmen und ein wenig FDP-Stimmen hier im Rathaus. Man muss schauen, was dann für Onay umsetzbar ist. Die nächste Kommunalwahl, die ist dann ja 2021, also in 2 Jahren. Noch ein wenig Zeit für Onay, zumindest dann auch bei den anderen Parteien zu werben.
Stichwahl zum Oberbürgermeisteramt in Hannover. Unser Reporter Helmut Eickhoff war das. Frieden und Flüchtlingsschutz, Klimapolitik und Kampf gegen Rechts. Mit Aufrufen zu mehr Gerechtigkeit und Mitmenschlichkeit hat am Morgen in Dresden die Synodentagung der Evangelischen Kirche Deutschlands begonnen. Schwerpunktthema ist in diesem Jahr die Friedensarbeit der EKD. Aus Dresden, Wolfram Nagel.
Krisen und Kriege werden immer bedrängender, so die Präses der EKD-Synode Irmgard Schwetzer. Es müsse alles getan werden, den Frieden zu fördern. Grundsätzlich gelte, jede Anwendung von Gewalt sei eine Niederlage.
Friedensethische Positionen müssen immer wieder angesehen werden und erneuert werden, unter Umständen auch weiterentwickelt werden. Und das werden wir ganz sicherlich tun.
So sei die Kirche mit Blick auf den Umgang mit immer moderneren Waffensystemen gespalten. Die könnten zum einen zerstören und vernichten, aber auch für Schutz und Sicherheit sorgen. Die Präses der Synode betonte, dass es der Kirche auch um den Frieden innerhalb der eigenen Gesellschaft gehe. So begegneten einem inzwischen überall Rassismus und Menschenverachtung, sagte auch der Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom.
Alle Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, die sich etwa an der Hautfarbe, Herkunft oder wie auch immer orientieren, die sind schlicht im tiefen Gegensatz zu unseren christlichen Glaubensüberzeugungen.
Es sei Pflicht von Christinnen und Christen, darüber zu diskutieren, selbst mit Rechtspopulisten in den eigenen Reihen. Die Kirche könne eine Atmosphäre bieten, in der sich Menschen trauten, ihre Sorgen und Ängste auszusprechen.
Auch im Hinblick auf Vertreter, die der AfD nahestehen.
Ein Beispiel innerkirchlicher Kontroversen sind die Pläne der EKD, ein Seenotrettungsschiff für Flüchtlinge im Mittelmeer zu finanzieren. Dafür soll es ab Anfang Dezember eine Spendenaktion geben. Der Beschluss geht auf eine Initiative des Evangelischen Kirchentags im Juni zurück. Es gibt viel Zustimmung, aber auch zahlreiche Kirchenaustritte. Niemand sei dafür, Menschen ertrinken zu lassen, so der Synodale Till Vossberg aus Leipzig.
Und auf der anderen Seite haben wir die Situation, dass sich viele Christen in unserem Land mit denen, die kommen, auch überfordert fühlen und sich die Frage stellen, wie viel von dem, was wir jetzt als Kirche, als EKD dazu sagen, geht über das hinaus, was wir im Namen unserer, ich sag's provokant, Pflichtmitglieder an Christen sagen dürfen, was wir mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung gestellt werden, was wir damit machen können.
Man müsse auch diejenigen ernst nehmen, die gegen ein Schiff seien.
Was vielleicht sich eingliedert in eine Kolonne von Schleppern und Transporteuren nach Europa, ob wir das sozusagen mittragen oder nicht tragen. Sondern mir geht es darum, dass wir uns mit denen auch beschäftigen, die sagen, ich will an der Stelle mich nicht mehr vertreten sehen durch eine EKD, durch eine Amtskirche. Ich will ernst genommen werden damit, dass ich Bedenken dagegen habe.
Katrin Göring-Eckardt, die für Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag sitzt, beschrieb in ihrem Diskussionsbeitrag, wie groß die Anfeindungen gegen Flüchtlingshelfer inzwischen geworden sind. Kirche habe die Aufgabe, mäßigend zu wirken.
Hongkong kommt nicht zur Ruhe. Für morgen haben pro-demokratische Aktivisten zu einem Generalstreik aufgerufen. Auch heute gab es an mehreren Orten der autonom regierten Stadt Kundgebungen. Aus Hongkong Benjamin Eissel.
Am Abend haben sich mehr als 1000 Menschen friedlich im Chartered Garden versammelt. Die meist jungen Leute sind in den Park im Stadtteil Central gekommen, um an den verstorbenen Studenten zu erinnern und gemeinsam zu trauern. Sie beteten, sangen Lieder, legten Blumen nieder und zündeten Kerzen an. Der 22-Jährige war vergangenes Wochenende am Rande von Protesten in einem Parkhaus in die Tiefe gestürzt und hatte sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Was genau passiert ist, ist unklar. Viele geben der Hongkonger Polizei die Schuld am Tod des Studenten. Diese hatte zur Zeit des Vorfalls in der Nähe massiv Tränengas eingesetzt. Ich glaube nicht, dass es ein Unfall war, sagt die 30-jährige Yunis. Fotos und Bilder von Überwachungskameras deuten darauf hin, dass es kein Unfall war. Wir glauben der Polizei nicht mehr. Die Polizei lügt. Wie häufig haben sie schon gesagt, wir haben dies oder jenes getan. Und dann haben wir später herausgefunden, dass es anders war. Früher dachte ich, dass die Polizei professionell arbeitet. Aber das Gegenteil ist der Fall. Währenddessen kam es in mehreren Stadtteilen zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen prodemokratischen Aktivisten und der Polizei. Polizisten setzten Wasserwerfer und Tränengas ein, um Demonstranten auseinanderzutreiben, die unter anderem Barrikaden auf Straßen errichtet haben. Auch außerhalb des Parkhauses, in dem der Student vergangenes Wochenende stürzte, kam es zu Zusammenstößen. Dort hatten sich Aktivisten versammelt, um an den 22-Jährigen zu erinnern. Am Nachmittag bereits stürmte die Polizei mehrere Einkaufszentren, in denen sich Demonstranten zu Protesten und Gedenkveranstaltungen verabredet hatten. Die Polizisten nahmen mehrere Menschen fest. Bis zum Abend zählten die Hongkonger Krankenhäuser mehr als 10 Verletzte. Währenddessen hat sich die Staats- und Parteiführung in Peking für schärfere Sicherheitsgesetze in der autonom regierten Stadt ausgesprochen. Der Leiter der für Hongkong zuständigen Behörde, Zhang Xiaoming, machte in einer Mitteilung unter anderem zu milde Gesetze für die Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungsregion verantwortlich. Seit 5 Monaten demonstrieren die Menschen in der ehemaligen britischen Kolonie gegen die Regierung und gegen den größer werdenden Einfluss der Zentralregierung in Peking.
Japan hat an diesem Wochenende seinen neuen Kaiser gefeiert. Das große Fest war wegen des schweren Taifuns vor 2,5 Wochen verschoben worden. Katrin Erdmann mit Eindrücken aus Tokio.
Bei echtem Kaiserwetter haben Naruhito und Masako vom offenen Wagen aus tausenden Japanern und Japanerinnen zugelächelt. Die wedelten natürlich im riesengroßen Abstand zum Kaiserpaar auf der rund 4,5 Kilometer langen Strecke mit kleinen japanischen Flaggen zurück und versuchten mit ihren Smartphones zumindest einen Augenblick dieses historischen Moments festzuhalten. Diese Mutter hat ihr Kind dabei und war sichtlich bewegt. Ich hätte vor Freude fast geweint, sagt sie. Um in der ersten Reihe zu stehen, hatten einige Zuschauer bereits die Nacht über im Freien verbracht. So wie diese junge Frau. Um bei diesem historischen Moment dabei zu sein, das Lächeln des Kaiserpaares live zu erleben, will ich ganz vorn stehen. Damit das klappt, bin ich bereits vergangene Nacht gekommen. Dabei zeigte sich das Paar nur etwa eine halbe Stunde. 26.000 Polizisten waren im Einsatz. Der offene Wagen wurde von einer Motorradkolonne eskortiert. Hinter dem Kaiser fuhr, in einigem Abstand, Regierungschef Abe. Bereits gestern Abend hatte es vor dem Kaiserpalast eine Art Volksfest gegeben. Viele Japaner und Japanerinnen hatten sich dafür extra schick gemacht. In gedeckten Farben, die Frauen im Kostüm, die Männer im Anzug mit Krawatte. Neben traditionellen Elementen spielte auch die Popband Arashi auf. Im Frack präsentierten die jungen Männer einen eigens für diesen Anlass kreierten Song. Kaiser und Kaiserin beobachteten das aus einer gewissen Distanz. Naruhito hielt ein kurzes Grußwort. Ich freue mich über jeden, der heute hierher gekommen ist. Vor einem halben Jahr habe ich den Thron bestiegen und bin sehr angetan von all den Nachrichten, die ich vom Volk erhalten habe. Kaiser Naruhito hatte am 1. Mai das Amt von seinem Vater übernommen, der entgegen der Vorschriften aus Altersgründen abgedankt hatte. Ende Oktober folgte dann die offizielle Krönung. Mit Naruhitos Amtsantritt begann auch die neue Ära Reiwa. Japan befindet sich jetzt wieder im Jahr 1.
Aus Tokio Katrin Erdmann und damit zum Sport. Borussia Mönchengladbach hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga ausgebaut. Mehr dazu von Marcel Stober.
Geschafft hat das die Mannschaft durch ein 3:1 gegen Werder Bremen am 11. Spieltag. Mönchengladbach hat jetzt 4 Punkte Vorsprung auf die zweitplatzierten Leipziger. Aus Mönchengladbach Jan Wochner.
Phasenweise war es eine Gala-Vorstellung vom Tabellenführer. Gladbach überrollte Werder Bremen mit seiner offensiven Power förmlich. führte schon zur Pause 2:0 durch Treffer von Bence Baini und Patrick Herrmann. Herrmann mit seinem zweiten Tor nach einer Stunde machte alles klar. Für Bremen war es ein Nachmittag zum Verzweifeln. Ein Tor wurde nach Videobeweis zurückgenommen. Klaassen scheiterte bei einem Foulelfmeter. So reichte es nur noch zum Ehrentreffer für Werder in der Nachspielzeit durch Leonardo Bittencourt. Auf Gladbacher Seite schmerzte nur die gelb-rote Karte für Torschütze Bence Baini.
Der VfL Wolfsburg ist eine Mannschaft der Serien. Über Monate hatte das Team kein Spiel verloren, doch seit der ersten Niederlage folgten nur noch weitere. Das 0:2 in der Liga zu Hause gegen Leverkusen heute ist die vierte Pleite in Folge. Wolfsburgs Innenverteidiger Robin Knoche sieht aber keinen Grund zur Sorge.
Ich glaube, dass uns diese Konsequenz im Moment, vielleicht auch das Quäntchen Glück irgendwo, dass der Ball dann uns vor die Füße fällt oder dass wir den letzten Pass dann an Mann bringen, einfach im Moment ein bisschen abhanden kommt. Wenn man das so einfach abstellen könnte, würden wir was machen. Wir werden daran arbeiten. Und wir werden auch wieder unsere Tore machen, da bin ich ganz sicher.
Zurzeit läuft auch die letzte Begegnung des 11. Spieltages. Freiburg empfängt Frankfurt. Zur Halbzeit sind da keine Tore gefallen. Allerdings spielt Frankfurt seit Minute 45 dank einer gelb-roten Karte in Unterzahl. Der Sieger der Partie rutscht in der Tabelle auf einen Champions-League-Rang. In der zweiten Liga mussten unter der Woche zwei Trainer gehen, und zwar in Hannover und Nürnberg. Heute mussten beide Mannschaften wieder ran und für beide setzte es gleich wieder eine hohe Niederlage. Hannover 96 verlor in Heidenheim mit 0:4. Nürnberg unterlag mit 1:5 gegen Arminia Bielefeld. Bielefeld überholt durch den Sieg den Hamburger SV und ist jetzt Tabellenführer in Liga 2. Außerdem trennten sich Darmstadt und Regensburg 2:2. Kurz noch ein Blick in die Handball-Bundesliga. Da hat der deutsche Meister Flensburg-Handewitt heute Platz 2 in der Tabelle verteidigt. Die Norddeutschen besiegten Göppingen mit 28:22. Tabellenführer Hannover-Burgdorf kam nur zu einem 25:25 Unentschieden in Wetzlar.
So viel vom Sport. Das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Heckmann.
NDR Info.